Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Willkommen bei Anwaltwerden. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Katharina Hertel von Record Law zum Thema KI und Legal Tech. Vielen Dank, liebe Katharina, dass du dich bereit erklärt hast, heute Zeit für mich zu haben. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Ja, an dem Punkt auch erstmal vielen Dank, liebe Anne, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich natürlich sehr. Ich bin die Vorstandsvorsitzende von Record Law, war vorher Vorständin für Events. Und genau, ich selber habe mein Jurastudium zumindest mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen, arbeite aktuell in einer Wirtschaftskanzlei in der Schweiz und in Genf genauer gesagt und bin so am Anfang meiner Promotion. Genau, so viel dazu, so viel zu mir. Ich weiß nicht, wollen wir mit Record weitermachen?
Ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, super, dass du vielleicht einfach Record Law einmal vorstellst, was ihr so macht, wer ihr so seid.
Also wir sind eine der führenden Initiativen im Bereich Legal Tech und dort vor allen Dingen versuchen genau an der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie und Innovation zu sein. Wir wurden 2018 gegründet und haben mittlerweile 8 Standorte in ganz Deutschland, haben aber auch standortlose Mitglieder, sind dadurch halt sehr geografisch breit aufgestellt. Wir sind auch thematisch breit aufgestellt, damit, dass wir ein interdisziplinärer Verein sind, der generell versucht, den digitalen Wandel im Rechtswesen aktiv mitzugestalten. Was uns unglaublich wichtig ist, dass wir halt eben auch Mehrwert mitgeben. Das machen wir durch Workshops, insbesondere auch durch Events mit verschiedenen Partnern, durch Diskussionen, die wir anregen, durch Bildungsformate. Genau, und das insbesondere zu einem Teil für unsere Mitglieder natürlich, die ursprünglich sehr, sehr viele Studierende waren. Mittlerweile, das entwickelt sich natürlich auch, haben wir Referendare, haben wir Young Professionals mit drin und versuchen uns halt eben da auch vielfältiger aufzustellen. Und genau, andererseits natürlich aber auch für die Teilnehmenden an unseren Veranstaltungen, für diejenigen, die sich unsere Podcasts anhören, die unsere Newsletter lesen, die vielleicht bei Social Media mit dabei sind. Da haben wir auch einiges an Informationen.
Vielen Dank erstmal für den Überblick. Also gerade der digitale Wandel in der Kanzleiwelt ist ja, glaube ich, ein Bereich, der durchaus unterschiedlich gesehen wird. Als ich angefangen habe zu arbeiten vor, jetzt sind schon über 10 Jahren, bin ich in eine Welt sozusagen eingetreten, in der das Ausdrucken von E-Mails noch ein Stück weit normal war und die hat man dann zum Teil händisch beantwortet und die Assistenz hat das sozusagen abgetippt dann, beziehungsweise hat man vielleicht die Antwort diktiert und die Assistenz hat es dann geschrieben. Ich würde sagen, da sind wir jetzt zu heute zwar schon weit gekommen, aber vielleicht haben wir auch noch ein Stück irgendwie so vor uns. Was versteht ihr denn unter digitalem Wandel?
Ich würde sagen, dass wir digitalen Wandel vor allen Dingen wirklich als inhärent digital verstehen. Es gibt aus der Justizdigitalisierung nicht nur, es gibt aus der Justizdigitalisierung dieses ganz berühmte Zitat, die Digitalisierung der Postkutsche, dass halt das ist, was man nicht möchte. Also genau das, was du sagst, dass dann halt einfach die E-Mail nicht händisch unterschrieben wird, sondern vielleicht eingescannt wird als PDF und dann schreibt man da vielleicht digital irgendwas drauf. Das ist genau das, worum es nicht geht, sondern es geht uns vor allen Dingen darum, dass man den digitalen Wandel als Chance begreift und nicht nur als Bedrohung und guckt, wo kann man vielleicht wirklich Prozesse automatisieren, andererseits aber auch neue Lösungen und Arbeitsweisen finden, die uns vielleicht effizienter machen, die unsere Arbeit vielleicht besser machen und die aber ja auch so unglaublich wichtig sind aktuell, weil wir sagen, wir merken, wir haben Juristenmangel, wir merken, wir haben so riesengroße Massenverfahren und wir haben einfach eine Menge Einsatzgebiete, wo man zum einen vielleicht was wirklich automatisieren, effizient machen kann, zum anderen aber auch was übernommen werden kann, was wir so als Juristen eigentlich gar nicht machen wollen, was eher halt einfach so organisatorisch-administrative Arbeit ist, mit der man sich rumschlägt und dann zum Dritten natürlich auch nochmal vielleicht Kommunikation mit Mandanten auch verbessern kann oder vielleicht da auch Erwartungen anders gerecht werden kann.
Ja, find ich einen sehr spannenden Bereich tatsächlich. Und ich glaube, es ist genauso vielfältig auch, weil gerade wenn man den digitalen Wandel darauf bezieht, auch was man in der Arbeitswelt verbessern kann, wenn man gerade wenn man dann so diese Massenthemen auch denkt, wenn man irgendwie Ankauf, Verkauf macht, Share Deals, Asset Deals mit so M&A-Themen hat, wo glaube ich wirklich, es früher sehr üblich war, dass ganze Teams von Anwälten irgendwelche Daten durchforstet haben, dann würde ich mir vorstellen, dass der digitale Wandel da tatsächlich eine ziemliche Erleichterung bringt, wenn die KI einfach Daten durchforsten kann, was vermutlich auch weniger fehleranfällig ist, als wenn man sich die Nächte um Ohren, die Ohren schlägt und versucht, irgendwelche Mietverträge nochmal zu lesen. Von daher finde ich das einen spannenden Bereich. Aber für euch ist ja dann digitaler Wandel wesentlich mehr als KI und Legal Tech, oder?
Genau, also das ist natürlich thematisch so das, womit wir uns befassen und auch auf unseren Veranstaltungen etc. befassen. Aber digitaler Wandel ist natürlich nicht nur das Ergebnis oder das Instrument oder die Anwendung am Ende, die man benutzen möchte, sondern es ist ja auch vieles, was drumherum ist. Das heißt, für uns ist natürlich auch die Frage wichtig, was braucht Digitalisierung? Das ist ja, oder was braucht der digitale Wandel? Das ist ja auch der Punkt, an dem wir uns als Verein sehen. Wie kann man das unterstützen? Das heißt, es wäre ja irgendwie schön und einfach, wenn man sagen kann, okay, wir implementieren jetzt alle das und das für einen Workflow, das und das für die Vertragsanalyse und dieses und jenes Tool für irgendwas anderes. Aber am Ende ist das ja weit weg von der Realität. Denn die Realität ist ja, dass beispielsweise in der juristischen Ausbildung das leider immer noch keine so große Rolle spielt, wie es wahrscheinlich spielen müsste auch, dass es eine unglaubliche Ungleichheit auch gibt unter den verschiedenen Kanzleien, vor allen Dingen zwischen kleinen, mittleren Kanzleien und Großkanzleien, was die Implementation da angeht, dass es noch unglaubliche Wissenslücken gibt, dass es, glaube ich, auch viel sehr polarisiert wird über vor allen Dingen KI und Anwendungen. Und das gehört ja alles mit zum digitalen Wandel. Das heißt, digitaler Wandel heißt ja nicht nur, wir entwickeln total spannende Tools, womit wir uns natürlich auch beschäftigen, das muss man dazu ganz klar sagen, sondern wir wissen auch, wie man damit umgeht. Und wir gucken auch, wie gut funktionieren die, wo sind die Grenzen, wo sind die Gefahren. Weil das, was wichtig ist, ist ja nicht nur, dass wir ein Tool haben oder eine theoretisch-technische Möglichkeit, sondern dass wir halt auch Leute haben, die damit umgehen können, die die Möglichkeiten und Grenzen erkennen können und dass wir uns damit sicher fühlen, dass wir das vernünftig nutzen.
Also gerade wenn du ansprichst, dass man natürlich auch Leute braucht, die damit umgehen können. Also braucht es natürlich auch Begeisterung und Interesse, würde ich sagen, in allererster Linie mal für dieses Thema. Und ich fand es ganz witzig, du hast vorhin erzählt, auch wer sind eure Mitglieder und so und die Teilnehmer. Und ich hatte mich dabei gefragt, gerade wenn man darüber spricht, wer geht damit um? Wir sind ja in der Kanzleiwelt durchaus in der Welt auch zu Hause, die jetzt nicht unfassbar jung ist unter Umständen, sondern die ist ja auch durchaus vielleicht schon etwas senioriger, gerade wenn ich auch so, sage ich mal, in die Führungsetagen dann schaue von vielen Kanzleien. Habt ihr denn das Gefühl, da ist die Bedeutung für dieses Thema auch angekommen beim digitalen Wandel? Oder würdet ihr sagen, ihr sprecht mit eurem Thema grundsätzlich auch eigentlich eher die Gruppe an, der Young Prof, also Studenten, Referendare, Young Professionals, und die ziehen das jetzt einfach so mit?
Also ich denke, oder was heißt ich denke, ich weiß, dass ein großes Interesse auch in den Kanzleien da ist, auch bei den, ich sag mal, berufserfahreneren Anwälten und Anwältinnen schon. Ich glaube, dass halt natürlich die Einstellung vielleicht so ein bisschen anders manchmal ist, dass man vielleicht öfter noch auf so eine Einstellung trifft, dass man sagt, nee, das brauche ich alles nicht, das ist alles Teufelszeug und das geht ja alles nur schief. Das glaube ich, kommt aber auch so ein bisschen daher, dass es natürlich für so Studierende oder Young Professionals so ist. Wir haben halt noch so 30, 40, 50, je nachdem, wie gut es läuft, Berufsjahre vor uns. Und das heißt, in der Zeit wird sich der Anwaltsberuf auch, und ich glaube, das wurde mittlerweile oft genug jetzt festgestellt, nochmal gut verändern. Und die Arbeitsart und Weise wird sich in dieser Zeit auch verändern. Und es ist deswegen für uns wirklich unglaublich wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind und dass wir darauf eingehen. Das ist vielleicht für jemanden, der jetzt noch 5 Jahre hat und dann sagt, okay, ich gehe jetzt meinen Vorgarten gießen, vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig. Aber ich denke, um ehrlich zu sein, dass auch da sich schon einiges geändert hat, auch im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo man vielleicht noch viel mehr anregen musste, hey, Legal Tech ist ein Thema. Also ich glaube, man kann das mittlerweile nicht mehr so sagen, dass die schon berufserfahreneren Juristen jetzt so immer noch sich komplett verschließen. Also es gibt ja unglaublich viele Seminare, es gibt ja unglaublich viele Kanzleien, die auch jetzt schon eigene spezialisierte Einheiten aufbauen für Legal Tech, für Recht und Digitalisierung, die da riesengroß investieren. Und ich glaube, das ist mittlerweile einfach sehr verbreitet ein Thema geworden und es gibt unglaublich viel Bedarf an Wissen, an Erklärung und auch halt eben an Sicherheit im Umgang damit. Die Rolle ist vielleicht eine andere, wie gerade gesagt, manchmal, aber ich glaube, das Interesse ist nicht großartig anders und ich denke, gleichzeitig gibt es aber auch jüngere Studierende, die halt sagen, naja gut, es kommt halt bei uns im Studium nicht vor, steht nicht auf dem Lehrplan, ist nicht examensrelevant, gut, dann brauche ich es halt nicht, ja. Also ich denke, so die Position gibt es überall durch alle Generationen hinweg. Ob die so gut sind, kann man jetzt drüber diskutieren. Genau, dann dazu kommt dann natürlich noch, dass wir da auch von verschiedenen Arten Legal Tech oder KI im juristischen Bereich sprechen. Ich glaube, für die Studierenden, für die Jüngeren ist es vielleicht mehr so die Frage der Ausbildung, also wie kann ich das in der Ausbildung benutzen? Und für Anwältinnen und Anwälte ist es vielleicht vielmehr die Frage, wie kann ich es in der Sachbearbeitung, in der Mandatsbearbeitung benutzen?
Genau, und kann ich halt dadurch zum Beispiel mir Dinge einfach erleichtern, ne? Ich finde, das ist ja tatsächlich auch ein, ich finde es ja ein faszinierender Bereich und ich glaube, es gibt keine Kanzlei, die sich momentan nicht ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch zu prüfen, was können wir abbilden, was wollen wir abbilden, was gibt es schon für Tools, wie sicher sind die, du hast das Wort auch schon benutzt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema auch, wie sicher sind die Daten und worüber läuft die Datenverarbeitung letztendlich, das muss man ja auch gegenüber Mandanten dann am Ende des Tages rechtfertigen, was wir mit den Daten so machen. Und ich glaube, gerade aber auch von Mandantenseite kommt das momentan ganz, ganz stark auch auf einen zu, dass die natürlich auch nachfragen, okay, was macht ihr denn in dem Bereich Digitalisierung schon und inwieweit setzt ihr KI ein? Ich glaube aber, dass Mandanten das durchaus auch ein bisschen zwiespältig sehen, ne? Weil man hat ja am Anfang fand ich eigentlich auch ganz putzig, gerade auch als ChatGPT so ein bisschen sich verbreitet hat, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Mandanten neigen dazu, jetzt so scherzhaft zu einem zu sagen, ja, mal sehen, wie lange ich noch den Anwalt brauche. Jetzt habe ich ja ChatGPT. Und dann sagt man denen, ja, dann gib doch da einfach mal deine Fragen ein. Und dann sage ich dir im Nachgang, ob die richtig ist oder nicht, die Antwort. Und dann wirst du oft feststellen, die ist leider nicht so richtig, ja. Oder ist schon die Frage falsch gestellt. Und ich glaube, das ist gepaart mit diesem KI kann den Anwalt ersetzen, ist gepaart mit so einem, okay, die Anwälte machen sich super leicht jetzt, die machen alles jetzt mit Legal Tech und rechnen trotzdem irgendwie Stunden ab. Dabei hat es ja gar kein Mensch bearbeitet. Also ich finde, auf diese Positionierungen stößt man durchaus auch. Und ich glaube, da muss man auch ganz viel so Aufklärungsarbeit dann nochmal leisten, wenn man sich als Kanzlei dazu entscheidet, wir setzen jetzt was um, die Mandanten damit zu holen, oder?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich diese Position, die du gerade erwähnt hast, die finde ich, putzig ist ein sehr schönes Wort, weil ich glaube, das ist sowas, das passiert so regelmäßig immer mal wieder, wenn es mal so eine neue Entdeckung gibt. Man vergleicht das ja auch so ganz gerne mit den Ärzten, ja. Dann gibt es irgendwie Google, dann werden die Symptome gegoogelt und weiß ich nicht, Tante Google weiß dann schon, was man hat und was man braucht. Und wenn dann halt aus der Erkältung irgendeine unheilbare Krankheit wird, gut, passiert. Und ich glaube, so geht's dann den Anwälten und Anwältinnen auch öfter mal. Ich denke aber, dass die Mandantenansicht da nochmal sehr viel vielfältiger ist. Also zumindest bei dem, ich glaube, es kommt auf die Thematik an und auch wie offen man halt irgendwie zeigt, wir nutzen jetzt dieses und dieses Tool für diese Aufgabe. Also natürlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, was wirklich ganz inhärent beispielsweise eine Vertragsanalyse oder so durch ein Tool machen lässt, gut, vielleicht legt man das dann doch irgendwie offen oder zumindest auch, wenn man gefragt wird, aber beispielsweise so die Nutzung von LLMs im Kanzleieintag, das ist mittlerweile total verbreitet. Das geht dann halt von vor allen Dingen so LLMs, die halt nicht spezialisiert sind, wie ChatGPT, Copilot wird relativ viel genutzt, habe ich bei Kollegen mitbekommen, auch Perplexity etc., was es da so gibt, bis hin dann halt eben zu so spezialisierten Tools, oh Gott, Hilfe, deutsche Sprache, die dann halt eben wirklich juristische Recherche machen. Ich glaube, das ist halt eher so eine interne Arbeit, da wird selten danach gefragt oder da wird halt auch seltener darüber geredet, solange dann halt eben die Antwort da ist. Das kommt auch relativ häufig vor. Natürlich, wenn das Thema aufkommt, dann ist es ganz gerne entweder so, naja, warum rechnen Sie denn jetzt hier 10 Stunden ab? Warum haben Sie das nicht einfach bei da und da eingegeben und dann passt das schon? Oder es ist halt so ein, oh mein Gott, ich will das aber auf keinen Fall, dass Sie das benutzen. Und ich glaube, das ist dann halt eben das, wo man wirklich auch einfach aufklären muss, wo man aber natürlich selber eine gute eigene interne Politik braucht. Also ich glaube vor allen Dingen, wenn man jetzt mehr als 3 Anwälte in der Kanzlei hat, mit denen man sich vielleicht mal zusammen hinstellen kann und sagen kann, okay, wir reden darüber, wir legen das jetzt fest. Ich glaube, selbst dann ist eine Politik nicht schlecht. Aber wenn man sagt, wir nutzen das, und ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so ein Verbotsthema. Ich habe das Gefühl, am Anfang war es so ein bisschen so, ach, du arbeitest mit ChatGPT, ach, du arbeitest mit Copilot, okay, arbeitest du eigentlich? Und ich glaube, das ist es nicht mehr. Da ist so ein bisschen die Skepsis, die lässt danach. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, einen ganz klaren Umgang damit zu haben und zu sagen, wenn ihr das und das und das sind Tools, die laufen nicht bei uns, da könnt ihr keine Mandantendaten eingeben, dann tut ihr das bitte auch nicht. Ihr habt eine Übersicht, das kann da rein, das kann da nicht rein. Und daran haltet ihr euch und bitte, ihr müsst dann verstehen, was das ist. Hier ist eine kurze Erklärung, womit ihr eigentlich arbeitet, wie das funktioniert. Andererseits gibt es natürlich auch mittlerweile Anwendungen, die da sehr sicher sind, die teilweise auch automatisch anonymisieren oder die dann auf eigenen Servern laufen, wo dann auch Mandantendaten eingegeben werden können. Da einfach eine klare Linie zu haben, das einmal aufzustellen und das dann bei Fragen und Unsicherheiten auch vielleicht dem Mandanten einfach erklären zu können. Ich glaube, das hilft schon sehr viel.
Ja, ich glaube, das hilft auch. Und ich glaube, auch diese Politik braucht man auch intern, ne? Dass man eben halt auch da klar macht, nicht nur, was darf man benutzen, sondern natürlich auch, dass man auch die KI letztendlich nochmal checken muss. Das ist halt ein Tool und ist halt ein Hilfsmittel, so wie, sag ich mal, die Beck-Muster-Formulare irgendwie ein Hilfsmittel und ein Tool sind. Aber auch die muss man ja irgendwie vorher nochmal gegenchecken, ob die jetzt wirklich für den Anwendungsfall geeignet sind, ja? Und außerdem, glaube ich, dieser Gedanke irgendwie von Mandanten, da habt ihr doch was in der Schublade liegen, das wird schon passen. Ich glaube, das ist ja so der erste Schritt in dem Bereich gewesen, dass man dann irgendwie, und da haben, glaube ich, auch die meisten mittlerweile verstanden, damit wird keiner glücklich, so wie man halt auch nicht damit glücklich wird, wenn man einfach, sag ich mal, unkontrolliert Dinge in die KI irgendwie eingibt und das dann ungeprüft irgendwie übernimmt. Ich glaube, damit wird man halt genauso wenig glücklich, wie wenn man einfach mit so allgemeinen Mustern irgendwie arbeitet.
Natürlich, also, und da muss man ja auch sagen, also, das mit der Mandantenansicht und so, das ist ja komplett, also es ist ja so vielfältig wie jeder einzelne von uns, weil ja auch Mandanten immer sehr individuell sind. Und ja. Dann haben wir halt zum einen natürlich die Mandanten, die sagen so, ich möchte unbedingt jetzt ganz genau bitte einmal wissen, was Datenschutzbestimmungen von A bis Z sind. Aber wir haben natürlich auch die Mandanten, die dann irgendwie ihre kompletten internen Regulierungen bei Perplexity hochgeladen haben und dann inklusive Name, Anschrift, Telefonnummer, schieß mich tot und allem Möglichen und dann halt gefragt haben, ja, passt das so oder ist das jetzt wettbewerbsrechtlich ein Problem? und dann kommen sie halt damit in die Kanzlei und fragen halt so, ja, ich habe jetzt hier mal Perplexity gefragt, ich habe einmal alles hochgeladen an Verträgen, was wir so haben. Geht das so? Das heißt auch da, ich glaube, es ist sehr wichtig, da eine eigene Position zu finden und sich da aufzustellen und damit dann halt mit den verschiedenen Mandantenbedürfnissen agieren zu können und sich da halt selber zu sichern, weil ich glaube, man ist nie zu 100% darauf vorbereitet, was da dann auf einmal irgendwo um die Ecke kommen kann.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, da wird man eher immer ganz schön überrascht. Aber ich würde vielleicht gerne nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir sozusagen eher über die Kanzleiwelt gesprochen und die Beziehung zu Mandanten. Gerade wenn ich jetzt vielleicht mir überlege, okay, ich bin jetzt irgendwie so am Anfang meines Berufslebens, irgendwie so wirklich so richtig young professional, das Thema KI ist für mich irgendwie relevant, ja, oder beziehungsweise ich finde das relevant irgendwie. Gibt es denn aus eurer Sicht irgendwie was, wo man sagen muss, okay, da, also das sollte man irgendwie, damit sollte man sich beschäftigen? Gibt es Tools, die ihr empfehlen würdet, jetzt unabhängig also von Kanzleipolitik, Tools, die sich irgendwie schon mal bewährt haben oder Hilfsmittel letztendlich, die sich in der Praxis, also in unserer juristischen Praxis schon mal bewährt haben?
Also ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo es sehr, sehr viele Tools gibt tatsächlich, beziehungsweise auch sehr, sehr viele Tools hochkommen. Was hilft, ist meiner Meinung nach sich zu überlegen, dass Digitalisierung halt jetzt nicht unbedingt ein Selbstzweck ist. So, das heißt, ich lade mir jetzt alles runter, was ich irgendwie mal gesehen habe, sondern erstmal zu überlegen, wofür genau möchte ich das eigentlich benutzen? Wofür brauche ich das eigentlich? Das ist ein Thema, worauf ich vielleicht auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen wollen würde in dem Rahmen hier, einfach zu gucken, was kann ich überhaupt alles schon damit wirklich machen und was kann das vielleicht halt noch nicht übernehmen. Also das heißt, wir haben natürlich einmal die Funktion von den generellen LLMs, die mittlerweile eigentlich durchgehend benutzt werden, die wir gerade eben schon angesprochen haben, die nicht juristisch trainiert sind. Die sind halt ganz gut, wenn ich jetzt nicht unbedingt da hochsensible Mandantendaten eingeben möchte, sondern halt irgendwie, weiß ich nicht, so die Angst vorm leeren Blatt jetzt gerade mal irgendwie überwältigen muss oder halt irgendeine andere Frage habe, irgendeine Inspiration brauche oder sowas. Oder vielleicht auch normale Textanalyse ist das gar nicht mal so schlecht. Oder wenn ich auch anonymisierte Verträge habe und sowas, das geht damit schon. Und dann haben wir natürlich aber halt noch speziellere Bereiche, also juristische Bereiche, dass wir sagen, haben wir wirklich juristische Recherchetools? Das heißt, da sind aktuell halt eben auch welche, die halt entwickelt werden, wo gesagt wird, okay, wir brauchen Tools, die sich speziell für juristische Recherche eignen, die auf juristische Datenbanken zugreifen können. Das ist natürlich beispielsweise, Wolters Kluwer macht das. Das ist dann natürlich ganz praktisch, weil Wolters Kluwer natürlich einfach schon juristische Daten hat. So, und die können die natürlich verwenden. Gleichzeitig gibt es aber auch jetzt so Anfänge, dass gesagt wird, okay, wir nehmen Urteile, also das heißt, wir analysieren vor allen Dingen Rechtsprechung, weil die ja auch ganz oft öffentlich ist. Da hängt Deutschland leider noch ein bisschen hinterher mit der Digitalisierung und Veröffentlichung von Urteilen. Da ist aber tatsächlich auch geplant und das auch schon seit längerem, dass wir da uns ein bisschen mehr Mühe geben, dass wir mehr Urteile veröffentlichen, dass wir mehr Urteile digitalisieren, weil das natürlich auch hilfreich ist, vor allen Dingen in der Praxis, wo man dann vielleicht doch nochmal eher in die Richtung Rechtsprechung geht, als in die fünfte Kommentarmeinung. Genau, dann haben wir aber gleichzeitig halt auch noch so Fragen wie wirklich Vertragserstellung, wo es dann auch nochmal andere Tools für gibt, die sich genau halt eben dafür eignen oder Vertragsanalyse oder Vergleichen von Dokumenten. Und da sind wir schon sehr spezifisch, glaube ich, so in der Anwaltsprofession drin, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt explizit was, wir überprüfen explizit, wie ist jetzt das Redlining, funktioniert, also haben wir jetzt ein Tool, was jetzt Redlining übernimmt, oder dass wir sagen, Zusammenfassung von Dokumenten, wobei das natürlich auch durch Copilot etc. angeboten wird, aber auch da gibt es halt speziellere Tools für. Was ich da eigentlich ganz interessant finde, sind so Benchmarks. Das ist dann immer ganz interessant, weil man da halt eben auch direkt eine Übersicht hat, was können die Tools eigentlich, in welchem Bereich kann ich die benutzen und wie gut sind die da drin. Mhm.
Ja, interessant. Ja, ich glaube gerade so das Arbeiten mit sehr, sehr großen Datenmengen, da ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man auf sowas zurückgreifen kann, auch für die Zusammenfassung, ne? Weil das ja sonst immer in der Praxis auch was ist, wo man wirklich sagen muss, dass man einfach ein großes Team dafür braucht, ne? Ein großer Vergütungsbestandteil natürlich auch dafür anfallen wird und Mandanten vielleicht dann auch in der Praxis ganz dankbar darum sind, wenn man das ein bisschen schneller und günstiger möglicherweise machen kann. Ja, interessant. Aber braucht man denn auch aus deiner Sicht, also ein anderes Mindset als, vielleicht als Young Professional, du sagtest vorhin, ja klar, Desinteresse zieht sich durch alle Generationen manchmal durch, das ist natürlich ja auch so, aber gerade weil unser Studium ja so wenig, also korrigiere mich gern, ja, meinst du schon ein bisschen her, aber ich glaube immer noch sehr wenig auf so Soft Skills und sowas abstellt und ja doch einfach sehr stark theoretisch geprägt ist und immer noch sehr stark natürlich auf das Richteramt irgendwie geprägt ist. Gibt es denn irgendwas, was man selber irgendwie jetzt mitbringen muss, damit man das auch sinnvoll bedienen kann? Oder ist es eigentlich so, dass du mittlerweile sagen würdest, die meisten Tools, die es gibt, sind eigentlich so intuitiv bedienbar, dass es jeder hinkriegt?
Also ich glaube, das, was wichtig ist, ist so zumindest so ein Grundwissen in dem Bereich, in dem Sinne, okay, was genau ist KI überhaupt, was kann ich davon erwarten, was kann ich davon nicht erwarten, also ist das jetzt wie so ein Orakel, wo ich jede Frage stellen kann, das versteht dann alles und arbeitet das dann selber fort, also da gibt es beispielsweise halt eben auch so wirklich schwierigere Challenges für verschiedene KI-Anwendungen, wo man halt sagt, okay, die müssen sich jetzt wirklich autonom da irgendwie was entwickeln, es gibt iterative Prozesse oder Entscheidungen, da kommen die halt auch an ihre Grenzen. Da gibt es dann Agentic AI, das ist dann nochmal ein bisschen besser, was solche Herausforderungen angeht, aber sich halt vielleicht zumindest mal grundlegend damit beschäftigt zu haben, was passiert da überhaupt, wie funktioniert das überhaupt, das muss man darüber keine Bachelorarbeit schreiben, aber einfach um das einschätzen zu können, was sind auch die Grenzen davon, zu verstehen zu können, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist aber nicht mehr so enorm wie vor ein paar Jahren noch. Mittlerweile gibt es unglaublich viele Low-Code oder No-Code-Tools, wo man jetzt auch nicht irgendwie großartig für programmieren können muss, ja. Ich glaube, das ist für viele Juristen, wäre das, glaube ich, so ein kleiner Albtraum. Das heißt, es wird schon intuitiver. Und was man mitbringen muss, ist, glaube ich, vor allen Dingen auch Interesse und so ein bisschen die Zeit, sich dahinzusetzen und es einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dieses Auszuprobieren und dieses so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was kann ich damit machen und hilft mir das wirklich oder kostet mich das mehr Zeit, das am Ende alles nochmal zu kontrollieren und damit halt eben seinen Arbeitsweg zu finden. Ich glaube, das ist wichtig. Was es dafür gibt, was wir natürlich auch machen, sind dann halt so Veranstaltungen wie halt Hackathons, die wir halt eben anbieten, auch für, genau, dann halt eben vor allen Dingen auch für Studierende oder auch für Young Professionals, wo wir relativ offen sind, oder halt eben Informationsveranstaltungen, wo wir auch immer wieder verschiedene Speaker einladen, die da schon implementiert haben, oder die halt eben in gerade spezialisierten Abteilungen in Kanzleien arbeiten. Da arbeiten wir auch sehr stark mit unseren Sponsoring- und Kooperationspartnern zusammen, die halt eben sehr fortschrittlich sind in dem Bereich. Wolters Tuber beispielsweise gehört dazu. Dazu gehört aber eben auch Fieldfisher oder YPOC und Bird & Bird. Das heißt, mit Kanzleien, die halt schon ein bisschen Erfahrung damit haben, wie nutze ich das in der Praxis und die dann halt eben auch so Use Cases zeigen können. Also ich glaube, das ist das, was da ganz wichtig ist. Genau, und ansonsten kommt man mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so großartig drumherum, außer man setzt sich Scheuklappen auf. Also dafür ist das Thema so präsent und dann gibt es ja mittlerweile auch, wie gesagt, bei Online hat es ja auch, ich glaube, RM Micro entwickelt gerade oder hat gerade jetzt auch einen Jura-KI-Assistenten entwickelt. Ich glaube, der heißt sogar Jura, groß geschrieben. Also, und RM Micro ist ja wirklich unglaublich häufig implementiert, ja. Dann gibt es natürlich noch Libra AI beispielsweise, die auch mittlerweile relativ bekannt werden. Noxtur, also es gibt einiges. Und ich glaube, wenn man da einfach das Interesse hat, zum einen und zum anderen auch so ein bisschen die Möglichkeit hat und die Kapazitäten, sich da mal reinzulesen und das mal auszuprobieren, zu gucken, wie hilft mir das in meiner Arbeitsweise, dann ist damit schon viel gewonnen. Es kommt am Ende aber natürlich auch trotzdem auf das Arbeitsumfeld an. Also einerseits natürlich in der Kanzlei, das heißt, wie steht meine Kanzlei dazu? Gibt die mir was an die Hand? Haben wir vielleicht sogar schon implementierte Tools? Das war natürlich ein bisschen einfacher. Es ist natürlich immer schwierig, als Erster irgendwo reinzukommen und zu sagen, so, hey, lasst uns doch mal. Aber vielleicht auch sehr gewünscht. Ich glaube, häufig sehr gewünscht, weil genug Arbeit haben wir alle. Und dann aber halt natürlich auch in den Universitäten, worüber wir schon gesprochen haben, wo halt, glaube ich, noch relativ häufig, vor allen Dingen hinsichtlich wissenschaftlichen Arbeitens, da sehr viel Zurückhaltung ist. Und dann, da ist es natürlich, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, wirklich selber die Person zu sein, die irgendwie anfängt. Aber es wird auch da mittlerweile flächendeckend genutzt. Und es kann auch in der juristischen Ausbildung einen großen Mehrwert bringen.
Das wäre tatsächlich auch mein nächstes Thema gewesen, weil es mich natürlich auch interessiert, inwieweit sich da vielleicht schon was verändert hat in den letzten Jahren in der juristischen Ausbildungswelt selbst und inwieweit man natürlich auch im Studium oder auch im Referendariat vielleicht KI-Möglichkeiten nutzen kann, ob einem das jetzt sozusagen das Lernen und natürlich auch irgendwie die Vorbereitung aufs Examen an irgendeiner Stelle erleichtert oder ob es tatsächlich eher so ist, dass man KI Tools einsetzen kann, wenn man wissenschaftlich arbeitet, wenn man Hausarbeit irgendwie zu schreiben hat oder wenn man dann in Schwerpunktarbeit oder was immer man sozusagen so macht oder ob man jetzt auf Bachelor und Master studiert. Also ob es da eher eingesetzt wird oder ob es einem tatsächlich auch für dieses immer noch sehr klassische Lernen, ja, und Vorbereiten aufs Examen irgendwie hilft. Gibt es da irgendwie Tools, die man nutzen kann?
Ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall zu unterscheiden zwischen dem einen Teil so wissenschaftliche Abgaben oder Hausarbeiten, Schwerpunktarbeiten, die ich wirklich an der Universität abgebe. Die unterliegen dann natürlich nochmal den Regeln der Universität intern. Und dem privaten Lernen, bei dem man dann sehr viel freier ist. Und beim privaten Lernen gibt es beispielsweise, also gibt es, denke ich, relativ viel, was gerade im Kommen ist, manche Sachen, die schon länger bestehen. Wir haben beispielsweise Events mit Jurafuchs gemacht, die halt eben gerade darauf setzen. Dann und wo wir auch ein relativ spannendes Interview mit Jurafuchs hatten, wo es halt eben darum ging, tatsächlich explizit, wie kann KI im Jurastudium halt helfen und unterstützen. Und dann vielleicht, bevor ich darauf antworte, so nebenbei noch das Thema ist so vor allen Dingen Simulationen, also automatisierte Simulationen oder Fallbearbeitungen oder so Frage-Antwort-Situationen zu haben. Und das, darauf wurde dann auch in dem Interview Bezug genommen, das ist zumindest sehr anerkannt, auch so in der Forschung, was Lernen angeht, dass das halt sehr hilft, dass man nicht nur passiv jetzt sich was durchliest in einem Lehrbuch, sondern halt wirklich dann beispielsweise da Fragen aktiv gestellt werden, aktiv was beantworten muss, dass man mit dem Wissen arbeiten muss, dass man das dadurch wiederholt. Und dafür kann sich sowas natürlich sehr, sehr gut eignen. Wenn man so ein bisschen mehr so im technischen Bereich drin ist, das haben bei uns tatsächlich Kollegen schon erwogen in Vorbereitung auf beispielsweise die mündliche Prüfung, sich dann halt so eine Simulation selber zu erstellen, halt eben auch, das halt eben selber zu prompten und zu sagen, okay, jetzt mal natürlich ein bisschen komplex, aber jetzt mal so gesagt, hey, bitte erstell mir eine Prüfungssimulation für eine mündliche Prüfung im Bereich so und so. Und dann halt zu gucken, welche Fragen kommen, da kann ich darauf antworten oder nicht. Solche Dinge. Dann gibt's natürlich aber eben auch weiter noch Möglichkeiten wie Karteikartensysteme, wie Repetico beispielsweise, die halt eben auch ganz anders für, bei den Abfragen von Karteikarten und bei der Wissenswiederholung helfen. Also es gibt da schon, glaube ich, mittlerweile mehrere Dinge, die im Kommen sind, die auch helfen, wenn man sie halt zu nutzen weiß. Ich denke, das Problem ist, dass wir im Jurastudium alle irgendwie erstmal lernen mussten, wie man eigentlich Jura lernt. Ich glaube, das war unglaublich, ich glaube, das war unglaublich schwierig. Und ich hatte so dieses Phänomen, was irgendwie 90% meiner Kollegen hatten, als man dann fertig war mit dem ersten Examen, hätte man eigentlich nochmal neu anfangen müssen, um es richtig zu machen. Weil man irgendwie erst so nach 2 Semestern rap gemerkt hat, wie man eigentlich hätte lernen müssen. So ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich glaube, wir waren alle irgendwann mal so zwischendurch an dem Punkt, wo es einem so ging. Dann natürlich da nochmal zu gucken, sich da einzuarbeiten, das kann einem vielleicht erstmal relativ viel vorkommen. Und da muss man natürlich auch gucken, jeder hat so einen persönlichen Lernstil. Aber ich denke, dass es da schon einige Möglichkeiten gibt. Das ist so die eine Seite. Die andere ist dann natürlich halt eben wirklich wissenschaftliches Arbeiten. Da muss man ungemein aufpassen. Wir haben es bei dem Urteil vom AG Köln jetzt gesehen. Ich glaube im Juli, bei dem Beschluss, Verzeihung, vom AG Köln gesehen. Im Juli war das mit den Fußnoten, mit den Urteilen, die nicht gestimmt haben. Das ist, glaube ich, eine Gefahr für den Anwaltsberuf und die Anwaltschaft oder das Vertrauen zumindest darin. Also das gilt dann dementsprechend natürlich auch fürs wissenschaftliche Arbeiten. Das heißt, ich glaube, da sollte man schon aufpassen. Man kann natürlich Wege finden, wie das auch sowas erleichtert am Ende, ja, wie man auch vielleicht effizientere juristische Recherche hat. Ich glaube, dagegen per se spricht erstmal nichts, einfach aus dem Grund vor allen Dingen, dass man ja auch später fähig sein muss, das zu nutzen. Also ich sehe das sogar, ich persönlich würde es sogar als wichtig ansehen, dass man einen vernünftigen Umgang damit erlernt und dass man auch an Universitäten die Offenheit für einen vernünftigen Umgang, das sage ich gleich nochmal, was ich damit meine, bevor ich von allen Professoren der Welt Ärger bekomme, einen vernünftigen Umgang damit schafft, weil ich denke, dass wenn die Leute jetzt anfangen zu studieren, in 5 Jahren wird ein Arbeitgeber erwarten, dass man sich mal damit auseinandergesetzt hat und dass man damit gearbeitet hat, wenn er nicht komplett hinterm Mond lebt. Und dann ist dann natürlich die Frage da, ja gut, aber warum um Himmels Willen haben sie denn jetzt so Ewigkeiten dafür gebraucht? So, und das ist ja auch genau das, was bei unseren Veranstaltungen auch immer wieder angeklungen ist. Wir hatten mit Hertingen eine Veranstaltung in Berlin, wo auch ganz klar gesagt worden ist, Der Anwaltsberuf, der wird erhalten bleiben, das wird nicht nur da gesagt, das wird generell gesagt, aber er wird sich halt verändern und man wird, wenn sich das wirklich vernünftig implementiert hat, vielleicht ja x-mal schneller sein, x-mal effizienter sein für bestimmte Arbeitsbereiche. Das möchte ich dazu ganz klar sagen, KI kann nicht alles und das wird nicht alles übernehmen können und es wird auch von Rechtsbereich zu Rechtsbereich unterschiedlich sein. wie viel man da implementieren kann oder nicht. Also da vielleicht ganz klar nochmal darauf hinweisen, dass es da Unterschiede gibt. Aber am Ende wird es eine Erwartung sein. Und ich finde, deswegen sollte man vielleicht auch an der Universität schon irgendwann mal anfangen, damit zu lernen, umzugehen. Gleichzeitig muss man aber gucken, was ist effizient und was ist schon so Erodieren der wissenschaftlichen Arbeit. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Und das ist das, was wir vorher angesprochen haben, einen vernünftigen Umgang damit zu finden und nicht zu sagen, weil es digitalisiert und weil es schnell ist, ist es gleichzeitig besser, sondern zu sagen, das und das kann ich machen, das und das kann ich davon erwarten. Aber bei anderen Teilen ist es vielleicht auch mal gut, wenn ich mal selber eine Seite gelesen habe. Ich habe das beispielsweise bei Dokumentenzusammenfassungen. Natürlich kann ich mir ein Kapitel von einem Kommentar zusammenfassen lassen, mit der Gefahr, dass vielleicht dann in Randziffer irgendwo was stand, was eigentlich wirklich wichtig ist, was aber natürlich dann die KI nicht wissen konnte, weil ich halt eine andere Frage gestellt habe.
Genau, weil sie gar nicht genau wusste, worauf es dir ankommt. Das ist ja häufig so, dass wenn man sich leicht macht und dann nochmal vergleicht, was man eigentlich lesen wollte, dass man feststellt, okay, die KI hat bestimmte Teile gut zusammengefasst und hat einem auch einen Überblick geschaffen, aber man muss trotzdem nochmal irgendwie reingucken, weil irgendwo anders, das hat die jetzt vielleicht als weniger relevant erachtet, aber das ist genau das Thema, das zu deinem Fall passt. Und wie oft hat man schon irgendwelche Kommentarstellen nachgelesen und ist irgendwie durch Zufall über was gestolpert auch, wo man so dachte, hä, das passt ja voll gut, aber ich wusste gar nicht, dass es das vielleicht auch noch gibt als Argument. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was einem jetzt nicht alles irgendwie so wegnimmt. Ne? Ich glaube, ich hätte jetzt auch keine Sorge, dass der Anwaltsberuf in Summe verschwindet. Dafür macht man als Anwalt zu viel noch außerhalb von Dinge zusammenfassen und Unterlagen prüfen, ja, sondern hat natürlich alles, was irgendwie strategische Beratung und Ausrichtung betrifft, das kann ja KI erstmal nur sehr bedingt irgendwie ersetzen. Und ich glaube, auch Stand jetzt ist es noch ein bisschen schwierig, je nach Komplexität, weil das noch nicht so gut manchmal einfach mit Daten, glaube ich, irgendwie versorgt ist, ne? Dass es irgendwie halt wirklich schon sehr spezifische Fragestellungen irgendwie dann halt auch so abschließend beantworten kann, ja. Aber das ist, glaube ich, sicherlich auch ein großer Punkt, ne? Wie Universitäten in Zukunft einfach mit sowas umgehen, was sie dazu auch anbieten, und wie auch einfach so ein bisschen die Haltung dazu ist, ne? Was man möchte. Und natürlich hat man Sorge davor, dass es wissenschaftliche Arbeiten, ich meine, das fängt ja schon in der Schule an, wenn es darum geht, was selber zu produzieren, dass das ausgelagert wird an KI, was eben halt nicht geht. Aber ich glaube, einen sinnvollen Umgang damit schaffen muss man schon, weil das sehe ich auch, ja, dass wenn man das in 5, 6 Jahren nicht kann, dass da durchaus die berechtigte Frage auch kommt, ja, warum hast du denn davon ganz von vorne und so angefangen, ne? Und
ja. Ja, genau. Und ich glaube auch, je früher man irgendwie anfängt, mal damit was auszuprobieren, was dann nicht funktioniert, desto früher merkt man auch so ein bisschen, wie man es dann anwenden kann und wie nicht. Und ich glaube, desto besser man das einschätzen kann, desto öffner ist man vielleicht auch irgendwie. Ich denke, das, was so ganz viel fehlt, ist halt so eine Übersicht oder so ein bisschen so eine Leitlinie, was man jetzt für was verwenden kann, was vielleicht so gut geht und nicht so gut geht. Deswegen finde ich so Benchmarking-Sachen halt eben auch so spannend, aber halt eben auch den Austausch dann mit Kollegen, und zwar nicht einen polarisierten Austausch, wie er leider häufig irgendwie stattfindet, dass man entweder sagt, so, weiß ich nicht, jetzt hier, was so mehr oder weniger in die Welt gegangen ist, war so, ja, ich habe ChatGPT gesagt, wie viele R's im Wort Strawberry sind, und es war eine falsche Antwort und sowas. Ja gut, aber wie oft fragst du im Anwaltsberuf, wie viele R's im Wort Strawberry sind, ja? Sondern ne, das ist dann sehr polarisierend. Es geht dann vielmehr darum, ich habe eine juristische Frage gestellt, das und das hat gut funktioniert, und da hat mir Quatsch erzählt, ja? Oder da und da wurde halt eine Ausnahme nicht erkannt, oder dass man weiß, okay, die und die Komplexität, das geht vielleicht noch, aber ich fuchse natürlich trotzdem nach, ja, und bei der und der Komplexität, ja, das muss ich halt selber machen, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht schlimm, und das ist jetzt was finde ich auch für Hausarbeiten gilt, man macht das ja auch, um was zu lernen, ja, also, und ich glaube, das ist so das, was wichtig ist, es geht ja am Ende nicht darum, sein eigenes Gehirn nach in irgendeine Anwendung auszulagern. Und ich glaube, das ist so das, was leider manchmal dann so erwartet oder gemacht wird. Vor allen Dingen halt, wenn man sagt, ich lese mir Sachen gar nicht mehr erst selber durch oder ich kontrolliere das gar nicht mehr. Dass das nicht funktioniert, ja, das...
Ja, weil man auch ja manchmal nur bereit ist, eine bestimmte Mühe in die KI zu investieren. Und wenn man dann natürlich sich überlegt, man stellt nur ein also einen kleinen Bruchteil eigentlich der Frage und ganz viel von dem Sachverhalt, der eine Rolle spielt, der war mir jetzt zu faul, den irgendwie reinzudiktieren oder reinzutippen, und man stellt dann nur so eine Bruchteilsfrage an die KI, dann kann natürlich das Ergebnis nicht so sein, wie das, was man vielleicht schon so grob im Kopf hatte, weil man ja aber auch sehr viel mehr Wissen im Hintergrund schon hat, dass man, glaube ich, gar nicht da so rein verlagert hat. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass je simpler es ist, Dinge nachzufragen, oder auch wenn man mal so einen Überblick über Themen braucht, dann ist es, glaube ich, das einfacher noch, das auszulagern. Und wenn man was sehr Komplexes hat, muss man, glaube ich, auch die Mühe in die KI investieren, egal welches System man irgendwie verwendet, damit das irgendwie halt Sinn macht. Und diese Themen wie das, keine Ahnung, ChatGPT halluziniert, gerade bei Rechtsprechung oder so, ich glaube, das ist ja mittlerweile auch unabhängig von irgendwelchen Urteilen schon, ist das ja, glaube ich, mittlerweile irgendwie schon in der Praxis auch angekommen, dass man das vielleicht nochmal gegenchecken sollte. Aber was ich vorhin auch spannend fand, du hast auch mal das Wort Grenzen angesprochen im Hinblick auf KI, und ich nehme mal an, auch irgendwie Grenzen der Nutzung oder des Möglichen oder in Bezug auf was?
Genau, also ich würde sagen, bezogen auf beides. Also einerseits natürlich die Grenzen jetzt so in dem allgemeinen Output. Also du hast ja gerade selber gesagt, so die Zeit, die man in KI reinsteckt. Gut, da jetzt vielleicht die gute Nachricht für alle, die jetzt nicht irgendwie die Meister des Promptens sind. Also ich glaube, Prompten oder auch nicht nur ich glaube, sondern es sind auch wir bei mehreren Diskussionen dazu gekommen, dass Prompten jetzt natürlich grundsätzlich mal wichtig ist, mal zu gucken, wie geht das, was ist da wichtig und was nicht. Aber dass das halt so ein bisschen an Wichtigkeit auch verliert, weil wir halt immer mehr dazu kommen, dass wir halt intuitivere Anwendungen haben, wo wir halt auch schon teilweise Workflows halt eben vorgegeben haben, oder wo wir halt beziehungsweise auch einfach, die halt auch beim Prompten helfen können, oder wo wir einfach Vorlagen für Prompts haben. So, also ich glaube, wir kommen schon dahin mit der aktuellen Entwicklung, dass KI einfach sehr viel weniger komplex in der Anwendung wird und anwenderfreundlich. Aber natürlich die Grenzen im Output, die werden da bleiben, und ich glaube, da wird es dann eher dann darum gehen, also dass wir den Human in the Loop, den werden wir bei den meisten Dingen behalten, denke ich. Und das ist ja aber jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich glaube, die Mühe kann man sich dann schon nochmal machen, und da muss man sich dem auch einfach bewusst sein, und ich glaube, da ist es ganz gut, dass es halt mittlerweile viele Anwendungen gibt, die halt automatisch eingebaut haben, um halt Halluzinationen zu vermeiden, dass sie dann selber sagen, hey, sorry, ich habe hierzu nichts in meiner Datenbank gefunden, vielleicht weil sie auch gerade spezialisierte juristische Datenbanken haben. Möchtest du, dass ich dir halt trotzdem irgendwie eine Antwort gebe? Da haben wir beispielsweise mit Pandectus gesprochen, die das so gemacht haben. Da gibt es aber auch mehrere. Ich glaube, ChatGPT macht das mittlerweile auch manchmal, dass die das sagen, so, hey, ich bin kein Rechtsdienstleister oder ich bin nicht spezialisiert, ich bin kein Rechtsanwalt oder so.
Das habe ich auch schon gehört, dass sie dann sagen sollen, das solltest du nochmal mit deinem Rechtsanwalt besprechen oder so. Ja, das genau, ist, glaube ich, auch genau. Sinnvoll. Ja.
Ob das jetzt in 100% der Fälle so ist, ob da jetzt so viel Reflexion schon da ist oder nicht, das habe ich leider noch nicht so statistisch ausprobiert. Aber genau, also da natürlich einerseits die Grenzen, andererseits aber vielleicht auch natürlich die Grenzen, über die wir alle sprechen, was Datenschutz angeht und so. Also nein, bitte einfach mal nicht alles an personenbezogenen Daten da reinschmeißen, was man halt gerade in der Mandantendatenbank hat. Wobei es natürlich auch dafür Lösungen gibt. Also ich glaube, wir kommen dahin, wo wir gar nicht mal so, wenn ich jetzt Grenzen sage, dann gibt es vielleicht in 3 Monaten schon eine Lösung dafür, ja. Also beispielsweise diese Grenze Mandantendaten war ja total groß, und dann kamen halt die ersten automatischen Anonymisierungstools, dann kamen die ersten Anwendungen, die halt so intern halt laufen können. Das heißt, dass man da auch mit Mandantendaten arbeiten kann. Natürlich ist dann auch die Datenmenge begrenzt, aber hier in der Schweiz gibt es beispielsweise DeepJudge, da geht das ziemlich gut. Das heißt, da kann man dann halt eben auch mit den Daten arbeiten. Also ich glaube, für alle Grenzen entwickeln sich irgendwann Lösungen. Deswegen ist es sehr wichtig, sich nicht in Zukunft daran festzuhalten. Vielleicht nicht für alle, es gibt auch Unmögliches, aber für die meisten. Ja. Aber es ist wichtig, sie jetzt zu kennen, sie jetzt zu beachten und damit umzugehen.
Ja, und ich glaube, es verändert sich einfach halt auch so viel. Das ist ja, wie du sagst, es gibt Themen, es gibt Probleme in Anführungszeichen, und relativ schnell gibt es aber halt auch erste Lösungen dafür, die entwickelt werden, weil sie natürlich genau dieses Thema dann halt auch jeweils aufgreifen, beziehungsweise weil man dann natürlich irgendwie halt auch tatsächlich relativ schnell sieht, wo man irgendwie halt noch Lücken schließen kann, ne, und wo man irgendwie halt dann auch die Anwendung nochmal irgendwie verbessern kann. Ja, weil wir schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut haben, irgendwie auch, könnt ihr euch das, also kann man das irgendwie schon so festmachen, dass man irgendwie sagt, okay, ihr könnt schon absehen, aufgrund von KI und Legal Tech wird es bestimmte Bereiche irgendwie im Anwaltsberuf nicht mehr so geben, weil ich meine, es gibt ja auch diese automatisierten oder halbwegs automatisierten Dienstleister irgendwie, Flight Rights oder ähnliches, was vielleicht auch die meisten irgendwie schon mal genutzt haben, ja, eigene Fluggastentschädigungsansprüche nicht durchsetzen zu müssen. Und ich glaube, es gibt ja schon Bereiche, bei denen sich das so richtig gut anbietet, einfach weil es einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad auch aufweisen kann und immer die gleichen Daten irgendwie auch abgefragt werden oder auch bei so Massenverfahren. Glaube ich, ist es ja was, wo man sehr viel, sehr schnell standardisieren und automatisieren kann. Aber gibt es schon irgendwie so eine Vision, dass man sagt, okay, wir gehen mal davon aus, in 10 Jahren ist das Berufsbild irgendwie, brauchen wir ganz wenig Anwälte noch und wenn, dann müssen die super spezialisiert sein in der strategischen Beratung oder ist es eigentlich so, dass ihr sagt, ja, also wird sich schon viel verändern, aber am Ende des Tages mal sehen, was in der Praxis ankommt.
Also ich glaube, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein vereinsinternes Paper für juristischen Beruf in 10 Jahren haben. Also wenn wir das haben, ist es total an mir vorbeigegangen und eigentlich sollte das nicht passieren. Deswegen, also das jetzt nicht. Ich würde darauf vielleicht zweiteilig antworten. Einerseits so damit, dass es halt natürlich sehr bereichsspezifisch sein wird. Also das heißt, wir haben natürlich jetzt so Sachen, die halt auch so LLMs beispielsweise richtig gut können, wie so jetzt so Sprachanalyse oder sowas oder wie jetzt so Dokumentenvergleiche teilweise. Das heißt, alles, was so vielleicht so Vertragsgestaltung, Vertragsanalyse, da irgendwie so Vergleiche angeht, da gibt es schon echt oder so Dokumentenmanagement, Dokumentenautomatisierung und so, da gibt es schon einiges. Und ich glaube, wir haben ja gerade so Rechtsgebiete oder Anwaltsbereiche, die gerade damit sehr stark arbeiten. Und ich denke, da wird sich dann natürlich enorm viel verändern. Da wird ja auch schon viel damit gearbeitet. Und da muss man natürlich überlegen, wie viel, weiß ich, also ne, wie sehr lohnt sich das, wenn ich mich nur noch spezialisiere oder wird dann einfach mein Arbeitspensum enorm wachsen, weil erwartet wird, dass ich damit arbeiten kann. So, das heißt, das ist so, ich glaube, auch sehr vor allen Dingen in so Wirtschaftskanzleien oder in so größeren Kasteien, die dann auch vielleicht auch so sehr viel mehr Massenverfahren, genau, das wäre der zweite Punkt, wäre natürlich Massenverfahren. Das wurde aber auch schon im Gesetz für den, bezüglich des Zivilprozesses, wurde des Online-Zivilprozesses vorgesehen, dass sich auch gerade Massenverfahren halt dafür eignen. Fluggastrecht hattest du ja schon angesprochen, dass man da sagt, okay, die kann man halt vielleicht ganz gut automatisieren. Das ist dann der eine Punkt. Gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, dass man die Justiz nicht vergisst. Das heißt, wenn jetzt hier alle Kanzleien anfangen, auf einmal da so 10.000 Fälle am Tag, das ist übertrieben, ne, aber so 10.000 Fälle am Tag rauszuhauen, ja, dann landet das alles im Gericht und dann müssen die 10.000 Fälle am Tag mit was bearbeiten, ne? Auch da ist natürlich schon viel vorgesehen, auch die Justizdigitalisierung schreitet weiter voran, aber das hängt am Ende trotzdem zusammen. Also, ich glaube, da muss man auch gucken, wie das Ungleichgewicht dann dazwischen ist und dann halt eben auch nochmal das Ungleichgewicht zwischen kleineren, mittleren und großen Kanzleien, ja, die sich halt wirklich dann leisten können, da technologisch auch was zu investieren, was aufzubauen, eine interne Leitlinie zu haben, dann vielleicht auch Experten einfach rüberholen zu können, wirklich interdisziplinäre Teams zu haben und halt kleine und mittlere Kanzleien, die sich das vielleicht gerade nicht leisten können, wo der Anwaltsberuf dann immer noch ganz anders aussieht. Und ich habe selber tatsächlich in einer kleinen Kanzlei angefangen, arbeite jetzt in einer der größten Kanzleien der Schweiz. Und das Arbeiten ist ein komplett anderes. Und das hängt aber, glaube ich, auch mit dem Rechtsgebiet zusammen. Während man vielleicht jetzt im Strafrecht dann noch wie damals, also ganz anders arbeitet, als man jetzt natürlich hier arbeitet, weil die Aufgaben andere sind. Ja, das heißt, das ist natürlich nicht zu vergessen. Und ich glaube, da wird in der Zukunft das auch noch weiter auseinanderklaffen. Und man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht so die Einheit in der Anwaltschaft unter den Juristen verliert. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und dass dann in dieser Entwicklung nicht Leute abgehängt werden. Und das ist auch was, was uns natürlich als Verein wichtig ist, wenn wir sagen, dass wir auch einfach jungen Juristinnen und Juristen und Studierenden das mit an die Hand geben wollen, dass man es halt schafft, das irgendwie zu implementieren, dass es nicht davon abhängt, dass man jetzt, weiß ich nicht, in einer der größten Kanzleien sitzt, sondern dass man das halt einfach auch selber gelernt hat, selber kann und selber vielleicht auch sich dafür interessiert und da was aufbauen kann im Workflow. Genau, das ist das eine. Das andere ist vielleicht dann intern so die Hierarchie, also intern so die Struktur der Anwälte. Also ich glaube, vor allen Dingen beispielsweise in Großkanzleien oder auch in, ja, auch in mittleren Kanzleien, überall, wo man halt so ein bisschen die Sache hat, dass du halt als junger Anwalt oder als Referendar erstmal irgendwie damit anfängst, jetzt was zu übersetzen oder mal so ein Redline zu machen oder sowas. Also ich meine, ich hab ja auch so angefangen. Also so diese ganzen Hilfssachen, das ist ja was sehr wahrscheinlich dann einfach auch übernommen werden kann, was ja einfach genau das ist. Und da ist jetzt, das ist jetzt nicht unsere Vereinsvision, aber das ist das, wo ich mit Kollegen oft zugekommen bin im Gespräch, dass man überlegt, wie soll das dann eigentlich aussehen? Also haben wir dann am Ende keine, wenn wir diese ganzen Hilfsarbeiten nicht mehr haben, womit lernen wir dann? Womit steigen wir dann ein? Also sind wir am Ende dann nur noch so super spezialisiert? Also gibt es dann am Ende nur noch Kanzleien aus Senior-Partnern und Managing-Partnern? Also
das wäre ich glaube, es muss einfach mehr in die Ausbildung investiert werden und das muss, glaube ich, einfach nochmal neu gedacht werden innerhalb der Anwaltschaft, wie man dann neue Kollegen anführt und einbindet. Und ja, das ist, glaube ich, was tatsächlich einfach diese wirklich kleinen Hilfstätigkeiten am Anfang, mit denen man dann auch irgendwie erstmal die Leute beschäftigt und sagt, ja, und dabei liest du es dir ja eh alles irgendwie mal durch und dann kommst du schon irgendwie ins Thema. Ich glaube, das fällt einfach halt tatsächlich raus. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn das wegfällt, weil diese am Anfang, als ich angefangen habe, für so ein paar Schiedsgerichtsverfahren hier manchmal auch, und die sind natürlich dann ganz viele Dokumente auf Englisch, und wenn es dann aber doch irgendwie mal übersetzt werden muss, man ja früher auch wahnsinnig viel Geld irgendwie ausgegeben an Übersetzungsbüros, das ist schon ganz gut irgendwie auch, dass das irgendwie weggefallen ist, ja, und dass sich die Justiz es an der Stelle auch leichter macht. Aber ich glaube, man muss einfach die Art, wie man dann auch innerhalb von Kanzleien weiter ausbildet, weil wir hatten es ja schon davon, wenn man anfängt zu arbeiten, ist die Ausbildung erstaunlicherweise gar nicht beendet, ja, sondern sie geht dann eigentlich los. Ich glaube, da muss man sich einfach Gedanken machen dann innerhalb der Kanzleiwelten und muss das einfach sozusagen neu denken, wie man dann junge Kollegen für diesen Rechtsbereich begeistert, in Mandate einbezieht und die sozusagen dann hier weiter ausbildet einfach.
Genau, und ich denke, man muss halt auch so ein bisschen dann das Mittelmaß finden, wo man sagen kann, okay, hierfür können wir jetzt wirklich auch Anwendungen benutzen, hier machen wir das auch und erwarten wir auch, dass die jungen Kollegen damit arbeiten lernen. Andererseits ist es aber auch, und das merke ich selber, man wird nicht dümmer dadurch, dass man halt einfach sich mal was durchliest und sich, ne, und sich vielleicht mal eingehend mit einem Text beschäftigt. Also das ist so, beispielsweise, ich zumindest arbeite ja hier dreisprachig vor allen Dingen auch. Und mir hat es am Anfang, weil ich in einem Rechtsgebiet angefangen habe, was ich im Studium nicht gelernt habe, und zwar ist es Stiftungsrecht zum einen Teil, zum anderen Teil Wettbewerbsrecht, einfach mal dann wirklich mich so mit den Satzungen, mit den Statuten halt auseinanderzusetzen und die mal durchgelesen zu haben, das hat mir mehr beigebracht, als ich halt irgendwie sonst halt in einem Lehrbuch gelernt hätte oder sowas oder irgendwie. Und natürlich sind das Aufgaben gewesen, wo man sich denkt so, ja, das hättest du jetzt aber wirklich mal irgendwie effizienter lösen können, wenn du da eine Zusammenfassung von irgendwas hättest oder das anders analysiert hättest. Aber halt einfach durch dieses sich das ein, zweimal von Grund auf durchlesen, das hat, glaube ich, meine Basis für die ganze restliche Arbeit hier halt gesetzt auch mit. Und das ist so ein bisschen das, man braucht, glaube ich, um professionell arbeiten zu können, auch mit KI-Anwendungen, braucht man halt ein eigenes Wissen. So, man braucht ein eigenes Verständnis. Und deswegen muss man da halt gucken, wie man das umstrukturieren kann, wie man halt auch dieses Reinkommen ins Beruf vielleicht, in den Beruf vielleicht ändern kann, dass man nicht den Mehrwert verliert, den diese Anwendungen bieten und den wir erhalten wollen und den vernünftiger Umgang bietet, aber dass man gleichzeitig auch nicht den Mehrwert von der eigenen Ausbildung verliert.
Ja, vielen Dank, liebe Katharina, für die Ausführungen erstmal und für diesen spannenden Einblick in KI, Legal Tech, digitalen Wandel. Ich glaube, da kommt echt noch einiges in unserer Branche auf uns zu. Ich finde es aber auch tatsächlich eine durchaus sehr positive Entwicklung, und dann schauen wir mal, was wir mit der Postkutsche machen, würde ich sagen.
Genau, also vielen Dank auch an dich an dem Punkt und auch für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und über so ein Herzensthema, vielleicht auch so ein großes und wichtiges Thema reden zu dürfen. Ich und wir denken natürlich auch, dass da noch einiges auch sehr Positives auf uns zukommen wird, und dass so groß die Entwicklung vielleicht ist, man auch nicht zwingend Angst davor haben muss. Also es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das heißt aber auch, dass sich viel dahingehend getan hat, dass es einfacher in der Anwendung ist, dass man auch mehr Informationen hat, manchmal zu viele, aber doch einige, und dass es auch mehr Anknüpfungspunkte gibt oder mehr Ansprechpersonen gibt. Und ich denke, dass uns das im Umgang immer weiter helfen wird. Das heißt, genau, also beispielsweise dieser Podcast hier, beispielsweise einige andere tolle Formate. Ich denke, das wird uns vieles ermöglichen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, steckt auf jeden Fall eine Riesenchance drin. Ja, also dir ganz herzlichen Dank. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach nochmal über den Weg laufen. So groß ist die Branche ja nachher nicht.
Ich wollte gerade sagen, das hoffe ich ebenfalls. Ich bin auch mit Sicherheit auch nochmal bei den Baurechtskollegen dabei. Also dafür habe ich die alle zu gern, um darauf zu verzichten. Deswegen, wir sehen uns.
Ja, perfekt. Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.